Willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen. Innovation ist überall, manchmal da, wo man sie am wenigsten erwartet. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die Neues wagen, querdenken und die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Heute zu Gast Stefan Kowalski von Kulturgut Beratung und Training. Er hat Führungskräftetrainings auf ein neues Level gehoben, indem er Ansätze aus Psychotherapie, Motivationsforschung und Sportpsychologie kombiniert hat. Das Ergebnis? Ein innovativer Trainings- und Coaching-Ansatz, der Menschen hilft, ihre mentale Stärke und Flexibilität weiterzuentwickeln. Und das Beste? Für die Entwicklung dieses Programms hat er erfolgreich Fördermittel für Innovation beantragt und erhalten. Denn auch wenn viele denken, Fördermittel gibt es nur für technische Innovationen, weit gefehlt. Stefan Kowalski beweist, auch neue Konzepte und Ideen abseits von Technik haben eine Chance auf Förderung. Wie er auf die Idee kam, welche Hürden er überwinden musste und warum auch du vielleicht schon innovativer bist, als du denkst, das und mehr erfährst du jetzt im Innovation Booster Podcast. Mein Name ist Christopher Negischer und mit dabei ist wie immer mein Kollege Tobias. Wir freuen uns auf spannende Insights zum Thema Innovation und Fördermittel und jetzt Vorhang auf für Stefan Kowalski. Stefan, herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast. Schön, dass du heute unser Gast bist. Ich bin sehr gespannt, was du alles erzählen willst und würde dir zum Start gerne direkt den Ball zuspielen mit der Bitte, dich vorzustellen. Wer bist du? Woher kommst du? Wie sieht dein Werdegang aus? Wie bist du zu dem gekommen, wo du heute bist?
Ja, vielen Dank, Christopher. Hallo, Tobias. Also hallo. Für diese Möglichkeit, bei euch mal im Podcast dabei zu sein. Ich bin, wenn ich das in einem Wort zusammenfassen wollte, Unternehmer. Früher habe ich gesagt, ich will selbstständig werden. Heute sagt man dazu Unternehmer und habe nach meiner Ausbildung, ich versuche es kurz zu fassen, bei Lufthansa als Luftverkehrskaufmann in dieser Branche eine Zeit lang gearbeitet und habe mich tatsächlich 2 Jahre nach meiner Ausbildung mit 27 selbstständig gemacht und habe eine Beratungsfirma gegründet, ohne zu wissen, wie das so richtig funktioniert, in dem Bereich Travel Management. Und habe mich damals schon beschäftigt mit der Frage, wie kann man eigentlich Kunden anziehen, und bin auf die engpasskonzentrierte Strategie gestoßen. Eines der Themen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Dann habe ich verschiedene Unternehmen gegründet und ich glaube, das prägendste war ein Geschäftsreisebüro mit rund 30 Mitarbeitern, wo ich mich sehr früh gefragt habe, wie erzeuge ich eine herausragende Unternehmenskultur? Ich habe mir immer überlegt, wenn ich eine tolle Kultur habe, die Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind die Kunden das auch, war sehr einfach gedacht. Und ich habe damals als Führungskraft alle Fehler gemacht, die man sich vorstellen kann, mit Incentives, kostenlosen Obst und Gemüse und Montblanc-Kugelschreiber nach der Probezeit und so weiter. Naja, es waren die 2000er Jahre, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, das war so üblich. Ja, und wir haben viele Hochs und Tiefs in dieser Branche durchlebt. Und unsere Kultur, die am Anfang geprägt war von Begeisterung, hat der herbe Dellen mitbekommen. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, wie macht man das eigentlich, dass man Menschen hilft, sich zu verändern ohne Druck, also aus einem inneren Bedürfnis. Also heute würde ich sagen, wie erhöht man die intrinsische Motivation? Das wusste ich damals noch nicht, ja. Und habe dann angefangen, weil ich selber, glaube ich, keine gute Führungskraft war, so Bücher über Führung zu lesen und habe schon beim Lesen gedacht, das stimmt nicht, was da drin steht. Und heute würde ich sagen, das funktioniert auf so einer kognitiven Ebene. Man hofft, wenn man es verstanden hat, dass die Leute das auch tun. Also dann würden ja alle Neujahrsvorsätze klappen und da ist irgendwie eine Lücke. Und dann habe ich tatsächlich auf der ganzen Welt Unternehmen besucht und geguckt, wie erzeuge ich eine herausragende Kultur. Und bin tatsächlich in der Nähe von Detroit, in einem kleinen Städtchen in Ann Arbor, fündig geworden, wo ich seit 2011, 12 jedes Jahr immer hinreise. Mittlerweile knapp 800 Mitarbeiter in dem Städtchen Ann Arbor, haben vor 40 Jahren angefangen und sind in den USA bekannt für ihre wirklich tolle Kultur. The coolest small company in the USA war so ein Titel, den ein Journalist immer gegeben hat. Singermans heißt diese Firmengruppe, rund um das Thema Gastronomie und Lebensmittel. Und die haben es wirklich geschafft.
Die Story, eine kurze Zwischenfrage. Ja. Die Story erinnert mich unglaublich an dieses Buch Big Five of Life, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Hat das dabei eine Rolle gespielt oder war das eine dieser Bücher, die du gelesen hast, damit du diesen Werdegang so eingeschlagen bist?
Habe ich sehr spät erst gelesen, weil ich tatsächlich erstmal dachte, wie werde ich eine gute Führungskraft, und erst sehr spät erkannt habe, dass das ja viel mit Selbststeuerung und Selbstreflexion zu tun hat. Also das habe ich zum Beispiel erst sehr, sehr spät gelesen und war immer noch so auf diesem Weg unterwegs, wie motiviere ich andere? Und dann habe ich zum Beispiel in den USA die Technik des Visionings kennengelernt. Also ich beschreibe die Zukunft, als wäre sie schon eingetreten. Und das mache ich nicht nur von den Fakten her, wie groß ist meine Firma und so weiter, sondern auch vom Gefühl. Wie fühlt es sich an, dort Kunde zu sein, Mitarbeiter zu sein? Naja, und dann habe ich den Gründer Ari Weinzweig, der da immer noch in dem Unternehmen aktiv ist, mittlerweile ja schon über 70, gefragt, warum funktioniert dieses Visioning so gut? Weil er sagt, das ist die Technik, die am stärksten zu ihrer Kultur beigetragen hat. Und er sagt, das weiß ich nicht, aber wir wenden sie an und wir wissen, es klappt. Und habe ich zurückgekommen und habe angefangen zu forschen, warum das eigentlich geht, und bin dann eingestiegen in die Tiefen der psychologischen Forschung und sogar in die der Tiefen der psychotherapeutischen Forschung. Was hilft Menschen zur Veränderung? Und da habe ich interessanterweise Methoden entdeckt, die in der Wirtschaft völlig unbekannt sind, die man leider erst kennenlernt, wenn es einem als Patient schon so schlecht geht, dass man eigentlich gar nicht mehr arbeitsfähig ist. Dann habe ich gesagt, das ist ja schade, wenn es einem Menschen, der so weit am Boden ist, hilft, dann müsste es anderen Menschen ja erst recht helfen. Und habe es mir dann, und das ist, würde ich sagen, meine Mission, zur Aufgabe gemacht, diese zum Teil völlig unbekannten Techniken zusammenzuführen, weil auch eine einzelne Technik in der Regel nicht reicht, weil dazu sind Menschen zu komplex, und daraus ein System zu entwickeln, das Menschen hilft, mit ihren schwierigen inneren Hindernissen einen guten Umgang zu finden. Und jetzt kommt wieder meine engpasskonzentrierte Strategie dazu. Da sucht man sich einmal eine Zielgruppe aus und sagt, welchen Engpass löse ich denn damit? Und ich habe mit Führungstrainings angefangen. Meine Firma heißt Kulturgut Beratung und Training in Lübeck. Mit einer Kollegin machen wir das zu zweit. Und wir haben erstmal geguckt, wie helfen wir Führungskräften, mit ihren inneren Hindernissen umzugehen und eine Alternative zum Appell zu finden. Das heißt, was machen Führungskräfte häufig, wenn es schwierig wird oder Mitarbeiter nicht so agieren, wie sie sich das wünschen? Sie appellieren an sie oder erklären, was sie tun sollen und hoffen dann, dass der andere sich verändert. Und man weiß schon seit über 60 Jahren, dass ein Appell einen Widerstand erzeugt. Gibt es einen eigenen psychologischen Fachbegriff für. Und dieser Widerstand, den spürt man auch, wenn irgendjemand an euch appelliert, was zu tun. Nun ist aber so, im Arbeitsalltag sind die Menschen ja oft sehr höflich. Und wenn die Führungskraft sagt, machen Sie das, bitte, vielleicht noch bitte dazu, dann macht man das. Aber vielleicht mit einem inneren Widerstand. Und wir haben zum Beispiel in der Suchtforschung oder in der Suchttherapie Instrumente entdeckt, die nicht diesen Widerstand auslösen, weil das ist beim Suchtpatienten natürlich wirklich schlimm. Der hat wenig Motivation. Und wenn ich an den appelliere, hör doch mal auf mit den Drogen, dann sagt er, na, ich sterbe doch sowieso. Also, oder das kann ich nicht. Und da hat man also Techniken entwickelt, die auch wiederum in den Führungskreisen völlig unbekannt sind. So, und daraus ist über die Jahre ein Instrumentarium entstanden mit Techniken zur Selbststeuerung, Kommunikation und später auch noch Teamentwicklung, was sehr, sehr wissenschaftlich geprägt sind. Ich muss dazu sagen, ich mochte in der Schule früh besonders gern Physik, habe auch mal ein paar Semester Physik und Philosophie studiert. Also ich gehe Dingen wirklich sehr, sehr gern auf den Grund und habe daraus diese Trainingsprogramme entwickelt und habe, ohne dass ich das damals wusste, im Grunde genommen geforscht, weil wir bei den Anwendungen, ich habe das für verschiedene Zielgruppen mittlerweile probiert, immer die Wirkung gemessen haben. Ich war damals so erstaunt, als ich von anderen Führungstrainern gehört habe, dass die Wirkung ihrer Trainings gar nicht messen. Das ist ja beim Mentaltraining im Hochleistungssport zum Beispiel völlig undenkbar. Da misst man ja immer den Effekt, ja, also den Out. Und das ist im Führungstraining ja mega intransparent. Und wir haben mich zum Beispiel lange damit beschäftigt, wie messe ich die Wirkung meiner Führungstrainings. So, und daraus ist dann ein Instrumentarium entstanden. Ich habe gerade in der Corona-Zeit, würde ich sagen, einen Großteil meiner Arbeitszeit wirklich dazu verwendet, Bücher zu lesen. Ich habe über 800 Fachbücher auf meinem Kindle, Studien und so weiter. Obwohl ich nie Psychologie studiert habe, bin ich, würde ich sagen, mittlerweile zu einem Experten für das Thema Verhaltensänderung geworden. Spreche mit den, ich würde sagen, interessantesten Forschern weltweit über diese Themen, besuche Workshops von denen, bilde mich da ständig weiter und immer mit dem Aspekt, wie wende ich das an? Bis ich irgendwann mal entdeckt habe, und dann höre ich auch auf, dass diese Zusammenschau der unterschiedlichen Wissensgebiete äußerst selten ist, weil zum Beispiel ein Motivationspsychologen in der Regel nicht mit einem Therapeuten für metakognitive Therapie spricht. Oder ein kognitiver Verhaltenstherapeut, der findet die Schematherapie blöd und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt natürlich, aber es passiert relativ selten, dass man das versucht, das Beste aus allen Welten zu verknüpfen. Und das mache ich und habe dann tatsächlich festgestellt, dass das sehr selten passiert und bin dann ja im Internet quasi auf das Thema Innovation gestoßen und hatte das erste Mal das Gefühl, das ist vielleicht wirklich was Innovatives, was ihr entwickelt habt. Weil ich mir dachte, ich alleine, was soll ich schon da entwickeln können? Ne?
Super, super spannend. Auch in dem gleichen Autor von dem Big Five of Life, der hat das wahrscheinlich viel bekannter, der Buch, dieses Café am Rande der Welt, geschrieben und im zweiten Teil davon spricht er von einer Aha-Momente-Liste. Und ich glaube, so einen Aha-Moment hatte ich tatsächlich gerade, den ich mir nach dem Recording auf jeden Fall aufschreiben werde. Ein Appell erzeugt fast immer einen Widerstand. Weil ich glaube, dass das hier und dort häufig Dinge auch gut erklären kann. Danke dir für diesen Aha-Moment erstmal an der Stelle.
Ja.
Sag mal, Stefan, dieses, weil du jetzt Detroit erwähnt hast, und weil ja ein Thema, das man heute sehr häufig trifft, ist dieser Begriff New Work. Und der wird gerne auch verortet in seinen Ursprüngen bei, ich meine, der Mensch heißt Frithjof Bergmann und genau, sein Forschungsgebiet war der Rust Belt, wo ja Detroit im Kern liegt. Ne? Steht das irgendwie im Zusammenhang oder ist das
Zufall? Nein, also ich habe mit New Work, muss ich sagen, sehr große Schwierigkeiten. Das hängt einmal daran, dass einer der großen Verfechter, der Frederic Laloux mit Reinventing Organizations, auf einem entwicklungspsychologischen Modell fußt, das nicht nur wissenschaftlich nicht besonders fundiert ist, sondern aus meiner Sicht leider Quatsch ist. Ist jetzt ein bisschen dreist, das natürlich zu sagen, aber und mir ist das zu dogmatisch, wenn eine Organisationsveränderung an eine Organisationsform gekoppelt ist. Also wenn ich eine Kultur verbessern möchte in einem Unternehmen, dann ist ja das Dogma dort, und das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, das muss alles in einer Teamskultur passieren. Und wenn das in einer hierarchischen Struktur passiert, dann ist das eine Entwicklungsstufe, die ist einfach noch eine Stufe drunter. Und das widerspricht zum Beispiel Elementen der Evolutionsforschung. Entwicklung ist nicht zielgerichtet, sondern Entwicklung verändert sich und passt sich in bestimmten Räumen an. Aber sie folgt keinem geheimen Plan im Hintergrund, dass es da so ein Zuspitzen und ein Erreichen der nächsten Stufe gibt. Das ist in der Evolutionsforschung heute nicht Stand der Technik. Und deswegen habe ich mit New Work insofern Schwierigkeiten, weil die an sich total sinnvollen Ansätze, wie kann ich eine Kultur aus sich heraus verändern, aus meiner Sicht zu sehr an bestimmte Organisationsformen gekoppelt sind, die meiner Erfahrung nach nicht notwendig sind. Und man kann auch sehr streng hierarchische Organisationen bis hin zum Militär aus sich heraus verändern, tatsächlich ohne die Organisation zu verändern. Gibt es ein großartiges Buch von David Marquette, Turning the Ship Around, wo er geschrieben hat, wie er als Kommandant eines Atom-U-Bootes der amerikanischen Navy geschafft hat, die Kultur zu drehen, ohne die Struktur zu verändern. Ja, es würde man sagen, ist das schon New Work? Wahrscheinlich nicht, ne? So in der Armee New Work.
Ja. Aber das heißt also quasi, heißt das Kultur und Organisation, kann man auch unabhängig voneinander verändern und auch betrachten damit?
Unbedingt. Also ganz einfach, würde jetzt in einer hierarchischen Kultur, wo ja die Hierarchie nicht daraus entstehen sollte, dass die Führungskraft mehr kann und weiß als seine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, sondern eine andere Funktion hat, eine andere Verantwortung, dafür vielleicht auch mehr Geld bekommt, bedeutet das ja, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann, weil Menschen unterschiedliche Funktionen haben, aber nicht besser oder schlechter sind. Wir Menschen neigen dazu zu bewerten. Das ist im Übrigen auch das, was dann zu schlimmen psychischen Erkrankungen wie Burnout und so weiter führen kann, weil wir uns selber abwerten. Und diese Bewertung, die ist ein Fehler. Wenn ich das lasse und zum Beispiel sage, ich behandle meine Mitarbeiter wie Kunden, und an Kunden appelliere ich auch nicht, kauf gefälligst bei mir, sonst rede ich nicht mehr mit dir.
Dann sagt der Kunde, manchmal schon.
So. Oder wenn ich, so wie ich eine Stellenanzeige formuliere, eine Anzeige für einen Kunden formulieren würde, wird natürlich nicht funktionieren. So, nun sind Kunden und Mitarbeiter nicht das Gleiche, aber die Haltung ist mal interessant zu sagen, wie würde ich eigentlich agieren, wenn der Mitarbeiter mein Kunde wäre? Würde ich ihn anschnauzen? Würde ich ihn vor anderen öffentlich zusammenfalten? Würde ich ihm Kommandos erteilen, ohne den Hintergrund zu erklären? Vermutlich nicht. Ja, und das kann ich alles tun in hierarchisch geprägten Organisationen. Und natürlich sind diese Veränderungen unabhängig voneinander, weil es ja bei der Veränderung der Kultur immer um die Haltung geht. Und die fängt bei der Führungskraft im Innersten an. So, und in den meisten Führungstrainings werden Instrumente vermittelt, wie ich einen Umgang mit meinen schwierigen Mitarbeitern finde. Und in der Psychotherapie sagt man, wenn man Widerstand hat, dann hat der Therapeut ein Problem, nicht der Patient. Der Widerstand hat immer was mit mir zu tun. Als Führungskraft zum Beispiel.
Ja, Ja.
So, und ich habe mich dann daraufhin ja auch, weil Führung finde ich sehr schwierig ist und viele da auch gar nicht sich verändern wollen, dann ja nach Zielgruppen gesucht, die ein stärkeres Interesse haben, sich zu verändern. Bin zum Beispiel auf Jurastudenten gestoßen, die vor der Prüfung große Angst haben, weil am Staatsexamen so viel hängt. Habe mich mit dem Thema Ernährung und Bewegung beschäftigt und bin jetzt dabei, diese verschiedenen Zielgruppenansätze zu testen. Und da geht meine Forschung im Grunde genommen weiter, um daraus nachher Anwendungen zu generieren.
Wie ist es dann, also wenn man den Sprung jetzt in die Gegenwart macht, ganz konkret, was bekommt man bei dir, bei Kulturgut? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Welche Leistungen bietet ihr an?
Wir bieten Führungstrainings an, also das heißt, und nur im 1-zu-1-Setting. Workshops sind aus meiner Sicht in der Regel wirkungslos, weil Menschen ihr Verhalten nicht verändern. Und wir bieten Führungstrainings in der Regel über ein halbes Jahr mindestens an, in 1-zu-1-Sitzungen. Wo wir zunächst bestimmte Instrumente trainieren, die Führungskräfte, selbst wenn sie schon viele Trainings hatten, in der Regel nicht kennen und die quasi ihr Repertoire erweitern. Das sind ja meist schon sehr erfolgreiche Menschen, also sind ja nicht Leute, die irgendwo bei Null anfangen. Und wir trainieren sie da drin und dann sind wir eine Art Wegbegleiter oder Sparringpartner, indem wir immer wieder Fälle aus ihrem Führungsalltag besprechen, wie man mit diesen Instrumenten dort vielleicht zu anderen Entscheidungen kommt, vielleicht seine Haltung verändert und damit auch das Verhalten anderer eventuell beeinflussen kann.
Genial.
Und diese Führungstrainings bieten jetzt meine Kollegin und ich an. Und das ist jetzt quasi im Moment der Kern unserer Leistung. Ich habe das aber auch schon mit dem Magazin Impulse zusammen gemacht, habe ich so Führungstrainings entwickelt. Wir haben einige größere Kunden. Also so davon leben wir jetzt im Grunde genommen. Und das läuft ja so gut, dass meine Forschungsarbeit, die ja sehr viel Zeit gekostet hat, daraus quasi finanziert werden konnte auch.
Ja. Und das ist doch auch eine schöne Überleitung, weil das, was du beschreibst, was ihr heute als Leistung anbietet, ist ja durchaus etwas, was von vielen Organisationen am Markt auch platziert wird. Also Coaching, Führungskräftebegleitung, Veränderungsbegleitung. Jeder macht es anders,
Also es ist tatsächlich ein guter Punkt. Wir sind ja spezialisiert auf das Thema Verhaltensänderung und das Thema, wie kann ich die emotionale Bindung von Mitarbeitern erhöhen. Und interessanterweise, man müsste denken, das ist doch ein gängiges Thema, steht das überhaupt nicht im Fokus der Menschen. Und das kann man sehen, weil eine sehr große Firma Gallup, die macht so weltweit Meinungsumfragen und im Bereich so Führung und Mitarbeiter, Unternehmenskultur. Und die messen jedes Jahr den Engagement-Index. Und da messen sie die emotionale Bindung von Mitarbeitern weltweit. Und der ist seit 2012 auf einem historisch niedrigen Stand. Jetzt kann man sich ja fragen, wenn es gibt tausende Anbieter von Führungstrainings in Deutschland, warum sinkt die emotionale Bindung von Mitarbeitern? Und dafür ist eine Führungskraft verantwortlich im Übrigen.
Ja.
Das heißt, die Menschen kommen wegen eines Unternehmens und sie gehen in der Regel wegen der Führungskraft, so sagt man. Und da ist viel Wahres dran. Und warum ist das so? Unsere Erfahrung ist, weil emotionale Bindung ein langfristiges Ziel ist und wir sind heute in unserer Welt, die voller Veränderungen ist, versucht man, kurzfristige Effekte zu erzielen. Das häufigste Suchwort bei Diäten ist zum Beispiel Diät schnell. Aber eine Nahrungsumstellung, eine Veränderung der Lebensweise dauert 1 bis 3 Jahre vielleicht. Also das geht nicht schnell. Aber das ist das, was die Menschen wollen. Und das ist in diesem Bereich Kultur genauso. Das heißt, wir bieten eigentlich ein Training mit Langzeitwirkung an und die messen wir auch. Wir messen die emotionale Bindung am Anfang unseres Trainings und dann halbjährlich bis jährlich. Können sehr genau sagen, wie kann man das verändern, wo verändert sich das und so weiter. Und interessanterweise, gerade wenn es schwierig wird, wollen das viele nicht haben.
Ja, also dann ist dein Angebot sowas wie quasi positive Entwicklung der emotionalen Bindung ohne Jojo-Effekt?
Ja, das ist jetzt tatsächlich, weil Verhaltensänderung, gerade wenn man im Workshop ist, kennt man ja, ich komme vollständig euphorisiert zurück, bin voller Tatendrang und nach 3-4 Wochen falle ich zurück in alte Verhaltensmuster. Und das nennt man ja den Jojo-Effekt, der immer wieder eintritt. Wir trainieren Fähigkeiten. Man könnte das in den Bereich der emotionalen Intelligenz zuordnen, ist aber ein bisschen zu wenig. Das umfasst mehr, glaube ich. Wir trainieren Fähigkeiten, das ist sehr wichtig. Man kann es trainieren, es ist keine Eigenschaft, die habe ich oder nicht. Wir trainieren diese Fähigkeit, die auf das Thema Flexibilität einzahlen, psychische Flexibilität. Wie werde ich als Führungskraft flexibler in schwierigen Momenten, wo ich unter Druck stehe, wo ich mich hinreißen lasse, wo ich mich nicht richtig entscheiden kann? Wie mache ich das?
Also um quasi gar nicht Gefahr zu laufen, in so archaische, wutgesteuerte oder groß emotionale Verhaltensmuster zu fallen, ne?
Ja, Wut ist ja in Ordnung, Ärger auch, aber sollte sich nicht gegen andere richten. Ich kann mich ärgern, ich kann enttäuscht sein, ich kann ängstlich sein, aber wenn ich den Mitarbeiter dafür verantwortlich mache, dass ich Angst habe oder dass ich mich ärgere, dann erzeuge ich Gegenwehr. Und was wir zum Beispiel wir trainieren, die Verantwortung für die Gefühle wieder zu übernehmen. Ja. Der andere ist zwar ein Auslöser für ein Gefühl, also das Arbeitsergebnis stimmt nicht mit dem überein, was ich mir erwartet habe. Meine Frau und ich führen ja, meine Frau managt das Gut Pronsdorf, ist eine Hochzeitslocation in Schleswig-Holstein mit über 20 Mitarbeitern. Und alles, worüber wir sprechen, erleben wir da täglich. Mitarbeiter, die kein Deutsch sprechen, aus unterschiedlichen Bildungsniveaus und sozialen Schichten. Und alles, was wir versuchen, ist, großartige Erlebnisse für unsere Kunden zu realisieren. Und wir haben immer wieder diese Schwierigkeiten, die da auch auftreten, die man sich in der Führung überhaupt nur vorstellen kann.
Ihr habt dann sozusagen euer eigenes zweites Unternehmen oder der zweite Geschäftszweig.
Das ist das Unternehmen meiner Frau, ja.
Ja, das ist dann das Reallabor, um diese, ich meine, das ist ja auch ein schönes Anwendungsgebiet, den Leuten eine tolle Hochzeit ermöglichen mit Mitarbeitern, die eine großartige emotionale Bindung an das Unternehmen haben, das die Hochzeit veranstaltet.
Ja, und da sehen wir, wie schwer das ist. Also wie schwer es ist, sich selber zu verändern, Mitarbeiter zu verändern und so weiter. So, und das, aber wir versuchen das auf Basis von Werten, indem wir wegkommen vom Appell. Ich sag mal ein einfaches Beispiel, wenn ich noch darf, kurz.
Ja.
Da sagt eine Führungskraft, die relativ neu ist, zu einer Aushilfe über uns, du kommst mit mir. Und es ging darum, dass sie in einer anderen, wir haben mehrere Säle, in einem Saal eindecken soll für eine Hochzeit. So, und man merkte, ich stand daneben, diese Aushilfe hat einen Moment mit Widerstand innerlich reagiert, hat aber, die ist sehr freundlich, gesagt, ja, mach ich, komm mit. So, was ist jetzt die Alternative? Weil du kommst mit mir, ist sehr ungünstig, ist ein Appell, sogar wie ein Befehl, ne? Und das erzeugt Widerstand. Was wäre jetzt eine Alternative, ohne lange rumzureden? Und die ist jetzt in diesem Fall, und wir trainieren das gerade so, zu sagen, ich decke jetzt den Kutschteil ein, dazu brauche ich deine Hilfe, passt das?
Angenommen, wir haben eine Situation, was ich meinen Mitarbeitern beispielsweise oder meinen MitarbeiterInnen häufig sage, ist quasi, so, wenn du Feedback formulierst, erstens klar, frag nach, ob das Feedback gewünscht ist. Und wenn jemand nicht aufnahmefähig ist, gibt das Feedback was anders. Aber zum anderen auch diese Methodik Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, dass ich sage, hey, pass auf, ich habe XY wahrgenommen, das wirkt auf mich so das und deshalb wünsche ich mir XYZ. Würdest du dann diesen Wunsch in diesem Konstrukt schon als Appell werten? Und falls ja, wie würdest du dann in diese Feedback-Richtung gehen?
Genau, also wir bringen diese Methode auch bei, wobei das dritte W nicht ganz wichtig, richtig ist, also weil das bessere Wort ist Bitte, aber das hat kein W am Anfang, deswegen sage ich auch mal Wunsch. Also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wichtig ist, was bewirkt es bei mir? Also wenn es ein Gefühl auslöst, übernehme ich dafür die Verantwortung und jetzt bitte ich den anderen um Unterstützung. Und dahinter steckt eine bestimmte Haltung. Wenn ich jetzt also ein Feedback in einer anderen Art der Kommunikation formuliere, aber meine Haltung nicht verändere, wird die Wirkung nicht anders sein als bisher und der Mitarbeiter denkt, ach guck mal, der war wieder beim Seminar. Nein, das gibt sich schon, das sind mal ein paar Wochen. So. Und wenn du aber die Haltung einnimmst, zu sagen, der Mitarbeiter, der ist jetzt hier, natürlich soll er mir helfen, aber ich brauche auch seine Hilfe, der braucht nicht nur den Job, sondern ich brauche auch ihn und wir machen das hier gemeinsam. Und einmal kurz nachfragen, passt das? Kann ja sein, dass obwohl das nicht so aussieht, der gerade in einem anderen Prozess drin ist, der erst beendet werden müsste. Und dann wäre es interessant zu wissen, dass da nichts passiert. Weil manchmal trauen sich Mitarbeiter, die eingeschüchtert sind, nicht zu sagen, ich soll hier eigentlich ganz kurz noch auf die Reinigung der Maschine warten, bis die fertig ist. Deswegen stehe ich hier. Und wenn wir das nicht jetzt richtig machen, dann kommen die gleich wieder reinigen. Stattdessen kommen die einfach mit. Das traut man sich dann manchmal nicht. Und deswegen und nur so, zu sagen, statt komm mit, und das ist jetzt das, was du beschrieben hast, ist ja schon die hohe Kunst auch eines konstruktiven Feedbacks, obwohl Feedback immer unangenehm ist, selbst wenn ich so verpacke. Aber ich gehe nicht mehr in den Vorwurf. Es geht nicht um den Befehl, es geht um den Vorwurf, der dahinter steckt. Du hast einen Fehler gemacht, du bist verantwortlich für irgendwas, was hier passiert ist, bitte bereinige das. Das ist eine ungünstige Haltung, ja. Zu sagen, hier ist ein Fehler passiert, das gibt uns die Chance, besser zu werden. Wie können wir verhindern, dass so ein Fehler wieder passiert? Dazu brauche ich deine Hilfe, ja. Lass uns das gemeinsam machen. Und erst, wenn ein selber Fehler mehrfach wieder passiert, dann habe ich ja als Führungskraft die Verantwortung zu sehen, ist der Mitarbeiter nicht kompetent? Ist er auf der falschen Stelle? Ist er nicht ausreichend motiviert? Das ist alles meine Verantwortung, ja, als Führungskraft. Oder macht er das absichtlich? Ist Sabotage und dann schmeißt du ihn raus.
Spannend, spannend. Absolut. Kommen wir mal von den Themen in die Fördermittelrichtung. Ich habe immer mal überspitzt, als ich so drüber nachgedacht habe, was haben wir eigentlich getan in der Förderung, die wir für dich damals ja organisiert haben. Da ging es ja im Endeffekt darum, Jurastudenten dazu zu bringen, weniger Drogen zu nehmen. Um das mal so überspitzt zu sagen.
Ja,
willst du das vielleicht mal kurz einordnen, dieses Statement?
Ja, also Medikamenten- und Drogenmissbrauch ist ein großes Problem bei Studenten. Interessanterweise in den USA noch viel stärker als in Deutschland, aber auch bei uns ein Drittel aller Jurastudenten haben in ihrem Jurastudium schon mal Begegnungen mit Drogen oder starken Medikamenten gehabt. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Und warum ist das so? Weil das Jurastudium besonders starke Ängste und emotionalen und psychischen Druck erzeugen kann durch seine Art und Weise der Organisation des Studiums inklusive der Prüfungsleistung. Wenn du die Staatsexamen trotz zweier Freiversuche dann nicht bestehst, hast du gar nichts. Dann hast du keinen berufsbildenden Abschluss und du bist im Grunde genommen weiterhin Abiturient mit Führerschein. Und kannst vielleicht 30.000, 40.000 Euro verdienen, während ein gut ausgebildeter Anwalt verdient das 3- bis 4-fache. Das ist ja wirklich verrückt, was da gezahlt wird. So, das heißt, dann kommt noch der Druck der Eltern hinzu. Kind, wir haben dir alles finanziert, mach das bitte. Der eigene Druck, was bin ich nur für ein Versager, wenn ich das nicht schaffe und so weiter. So, und wie löse ich diesen psychischen Druck aus? Interessanterweise ganz viel durch Psychopharmaka. Und das nicht, weil die jetzt Drogen missbräuchlich benutzen, sondern weil weltweit milliardenweise Psychopharmaka verschrieben werden. Das ist halt die Abkürzung. Man lindert die Symptome und nicht das Problem. Und einer der Kernsätze, die wir in unseren Trainings und in der Forschung entdeckt haben, ist, dass nicht die Angst das Problem ist, sondern immer mein Umgang mit der Angst. Das heißt, Angst hat jeder von uns. Mein Problem ist es erst, wenn ich auf diese Angst einsteige. Und die Vorstufe der Angst sind zum Beispiel Sorgen, die ich mir mache. Das hat jeder mal. Ja, ich mache mir über die Zukunft Sorgen. Wenn ich jetzt aber mit diesem Gedanken dabei verweile, mir Horrorszenarien ausmale und länger als 20, 30 Minuten bei dieser Angst bin, dann fängt es an, von mir Besitz zu ergreifen und dann wird es schwierig. So, das heißt, ich muss gar nicht die Angst verändern, das hat man früher in der kognitiven Verhaltenstherapie versucht, sondern ich verändere den Umgang. Und eine der Umgangsarten ist halt, ich nehme mal Drogen, da geht es mir im Moment besser, aber ist natürlich von den Auswirkungen unter allen Aspekten schlecht. So, das heißt, das Wahre, das dahinter steckt, ist, dass die Rezepte, die wir heute haben in unserer Gesellschaft und jeder für sich, wie gehe ich mit Angst und schwierigen emotionalen Zuständen um, da wird immer so getan, als wäre das, das kann ich oder kann ich nicht. Und manche Menschen können das ja auch. Die haben das irgendwie durch Zufall gelernt, mitbekommen von zu Hause, wie auch immer. Aber viele können es halt nicht. Angst ist die häufigste Krankheitsursache in der EU geworden. Für Krankschreibungen und so weiter. Das war vor 25 Jahren noch auf Platz 4. Und das ist nicht, weil jetzt einfach mehr krankgeschrieben wird, sondern wirklich, weil diese Ängste auch tatsächlich zunehmen. Dafür gibt es viele Erklärungen. Und wenn ich das verändern will, dann verändere ich am besten meinen Umgang mit der Angst, weil die Angst ist da. Und das trainieren wir. Das ist nicht das Einzige, aber das ist ein großer Aspekt in unserem Führungs- oder auch in unseren anderen Trainings, jetzt für Jurastudenten oder eben auch für andere Berufsgruppen.
Ja. Und ist das der Kern der Innovation, der dann auch die Legitimation für Fördermittel begründet hat?
Also der Kern, das war ganz interessant, es sind ja so verschiedene Kriterien, damit sowas zum Beispiel wie die Bundesforschungszulage, die ich bekommen habe, anerkannt wird. Das eine ist, es muss innovativ sein. Und was dort als innovativ anerkannt wurde, war, dass ich verschiedene Wissenschaftsgebiete verknüpft habe und diese Verknüpfung tatsächlich selten ist. Das ist eine Innovation. Wir haben Aspekte aus der Sportpsychologie, aus der Einsatzpsychologie von Soldaten und Polizisten dabei. Es sind Techniken aus der Motivationsforschung, aus der Psychotherapie und so weiter. Und das haben wir verknüpft zu einem System. Das habe ich auch mit wissenschaftlicher Begleitung gemacht. Da war ein Doktor, der ist psychologischer Psychotherapeut, Dr. Oliver Korn. Und einer der führenden Trainer in Deutschland für eine sehr neue Therapieform, der hat das wissenschaftlich begleitet. Also es ging eigentlich darum, unterschiedliche Gebiete zu verknüpfen. Dann das nächste Kriterium ja ist, dass es eine, sag mal, strukturierte Herangehensweise gibt. Wir haben tatsächlich, ohne dass ich das so richtig am Anfang wusste, wie eigentlich Wissenschaftler gearbeitet. Wir haben Daten erhoben, wir haben die Wirkung gemessen, wir haben das bei unterschiedlichen Gruppen gemacht. Und das Dritte, und das ist ja immer, dann kommt der Test ja in der Realität, es kann auch scheitern. Und das Risiko des Scheiterns ist auch ein Kriterium dafür, dass du forschst. Sonst ist das ja eine sichere Sache. Forschung kann auch immer mal daneben gehen. Und diese drei Kriterien haben wir tatsächlich erfüllt. Das wird dann ja begutachtet von Wissenschaftlern. Und das dann zusammen hat dazu geführt, dass wir diese Forschungszulage bekommen haben, die uns einen Teil des Aufwandes, den ja quasi meine Kollegin mitverdienen musste, uns zurückgezahlt hat. Das war eine große, große Hilfe.
Und Stefan, also wenn du das so erzählst, also was mich häufig Menschen fragen ist, ja, aber ich habe ja jetzt hier, ich mache ja nichts mit künstlicher Intelligenz oder ich programmiere nichts oder so. Habt ihr am Ende des Tages für diesen Teil, den du gerade beschrieben hast, ging es auch um ganz andere Themen?
Ja, wir haben also keine App entwickelt, wir haben keine technische Lösung geschaffen, sondern wir haben tatsächlich ein Trainingsprogramm entwickelt, das auf ein Konzept einzahlt, psychologische Flexibilität, das bisher nur in der Therapie bekannt war. Und die Übertragung, wie entsteht eigentlich Neues aus verschiedenen Wissensgebieten und die Zusammenfügung in einem neuen Kontext, das ist ja schon Innovation. Ich habe mal gelernt in meiner engpasskonzentrierten Strategie, Innovation ist immer eine Leistungsverbesserung im größten Engpass deiner Zielgruppe. Das heißt, wenn ich den Engpass zum Beispiel bei Jurastudenten, wie finde ich einen Umgang mit Angst, mir mal nehme und sage, wie kann ich dort einen innovativen anderen Umgang mit schaffen, das ist eine Innovation. Also das steckt ja auch im Wort ja schon drin. Und dazu braucht es nicht unbedingt eine App, sondern es braucht ja erstmal den Inhalt. Eine App ist ja ein Transportmittel in der Regel. Also das heißt, wir haben uns mehr mit den Inhalten beschäftigt. Und das war für mich auch interessant. Auch die Beschäftigung mit den Inhalten und Entwicklung von Programmen daraus ist schon eine Innovation.
Und das finde ich so faszinierend, weil das ist etwas, was viele tun. Also jetzt nicht nur in eurem Bereich, sondern insgesamt sich auch auf erstmal quasi nicht technische Art im Sinne von Programmieren oder Konstruieren mit Innovation auseinanderzusetzen, sich mit der Frage zu beschäftigen, so wo ist meine, wenn ich jetzt Engpass konzentriert beispielsweise rangehe, wo ist mein größter Engpass, wo ist mein Kernproblem, aber vor allem auch aus der Perspektive herausgesprochen, auf welche Wissensgebiete kann ich zurückgreifen, wo vielleicht Ansätze für Lösungen schon bestehen. Und wie kann ich die auf eine Art und Weise miteinander verbinden und vielleicht auch anreichern, was ihr ja auch getan habt, dass ich dieses konkrete Problem damit eine Chance habe, das zu bewältigen.
Und es ging ja sogar noch ein Stückchen weiter bei euch. Also ihr habt ja nicht nur das genommen und woanders angewandt, sondern ihr habt das genommen, ihr habt diese einzelnen Bereiche, ob das die metakognitive Therapie, die Akzeptanz-Commitment-Therapie oder war, genommen, zusammengeführt, überlegt, okay, was sind basierend aus all diesen Theorien, was sind die vier wichtigsten mentalen Fähigkeiten? Damit habt ihr euch euer eigenes Framework ja geschaffen und dann überlegt, okay, und wie kriege ich diese wichtigsten mentalen Fähigkeiten, die ich aus all diesen Bereichen zusammengezogen habe, wie kriege ich die so geschult, dass es wirklich am Schluss einen Impact haben kann? Und das fand ich damals wirklich, wirklich faszinierend, weil das macht kaum jemand so meines Erachtens nach.
Ja, und das ist, fand ich übrigens auch eine interessante Botschaft. Innovation kann ja auch, und das habe ich tatsächlich nie so eingeschätzt, auch als Einzelner gelingen. Also ich glaube, wenn ich in einem Team gearbeitet hätte, in einigen Punkten wäre ich vielleicht weitergekommen, aber ich glaube, das hätte mich behindert. Weil ich immer merke, wenn ich mit anderen Trainern spreche, die auch ihre Ausbildung haben, dann kommt ganz oft so ein kleines Rechtfertigungsbattle. Also wer hat jetzt hier gerade die bessere Methode und warum ist die aber besonders wirksam und so weiter. Und es war mir eigentlich immer egal, weil ich mir gesagt habe, ich möchte etwas finden, was wissenschaftlich fundiert ist. Alle unsere Techniken, die wir einsetzen, gibt es hunderte bis tausende Studien zu. Und die versuchen wir auf eine neue Art zu kombinieren. Und da, wie soll man sagen, will ich nicht dann, es gibt viele andere gute Ansätze, die auch natürlich funktionieren. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Also obwohl ich selber viel lese, habe ich nur einen Bruchteil von dem gelesen, was es gibt. Ja. Also jede Vertiefung ist immer eine Auswahl, eine sehr subjektive Auswahl. Ja. Aber deswegen bin ich alleine, glaube ich, viel weiter gekommen, als wenn ich 2-3 Jahre das selber in einem Team gemacht hätte.
Ja. Okay. Vielleicht was an der Stelle noch cool zu ergänzen ist. Ich meine, ihr habt jetzt an der Stelle eine GmbH. Und bei einer GmbH, da kann ich bei der Forschungszulage nicht nur, aber vor allem Personalkosten ansetzen, die tatsächlich angefallen sind. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute, die vielleicht ein ähnliches Konzept, vielleicht in einer anderen Domäne, wie auch immer entwickeln, dass die vielleicht gar keine GmbH haben. Die sind vielleicht Einzelunternehmer, vielleicht haben sie eine GbR oder. Und dort ist es natürlich immer schwierig, dann zu sagen, wie kann ich Personalkosten mir ansetzen? Dort bietet tatsächlich dieses Förderinstrument, auf das wir uns da beworben haben, die Möglichkeit inzwischen, bis zu 70 Euro pro Stunde an Kosten mit anzusetzen, wovon ich dann den Anteil wiederbekomme. Was also unglaublich spannend ist, wo man sagt, okay, jeder, der irgendwo da ein Modell entwickelt, was wirklich wissenschaftlich basiert ist, da kann es auch Sinn ergeben, wenn man jetzt nicht die großen Personalkosten hat, weil man hohe Gehälter zahlt. Ja, das ist vielleicht nochmal so einen Hinweis in eigener Sache reingeloopt.
Ja, super. Weil das ist ja auch das, was wir letztendlich nachher abgerechnet haben bei der Bundesforschungszulage, war ein Großteil meiner Arbeitszeit. Das ist ja auch
tatsächlich. Genau, aber du hast ja ein Gehalt ausgezahlt.
Genau, ich habe in der GmbH, wobei jeder, der sich überlegt, sich eine Kapitalgesellschaft zuzulegen, sollte das eigentlich immer tun. Das hat ja als Unternehmerin, Unternehmer sehr viele Vorteile. Also, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Das ist natürlich keine gesellschaftsrechtliche Beratung jetzt hier, aber.
Nein. Aber das hat viele positive Aspekte. Nein, aber das war ja ein großer Hebel auch jetzt für uns in der Forschungszulage.
Was habt ihr denn mit dem Geld gemacht, mit der Förderung? Was bedeutet sie für dich und für den weiteren Fortgang jetzt in der Entwicklung?
Also Geld ist ja in meiner Vorstellung immer sowas wie ein Treibstoff, ja. Und es ist blöd, wenn einem unterwegs der Treibstoff ausgeht. Und das kann natürlich passieren, wenn man sich zu sehr in einem Thema vertieft und diese praktische Seite da vergisst. Und das hat uns natürlich erstmal so ein bisschen Luft verschafft, tatsächlich. Und auch ermöglicht, in diesem Bereich auch weiter zu investieren. Also weiter zu gucken, auch jetzt das zu nutzen und sagen, dass ich kann weiter einen Teil meiner Zeit verwenden. Ich bin ja noch lange nicht fertig, um zum Beispiel jetzt im Bereich der Vermittlung zu forschen, in dem Bereich Transfer zu forschen. Also wie gelingt es, die Inhalte so zu vermitteln, dass sie zur Anwendung kommen und so weiter. So, und da ermöglicht mir das einfach etwas, was ich mir als Unternehmer immer wünsche, nämlich Freiheitsgrade. Eines der Hauptmotive für mich als Unternehmer aktiv zu sein, ist mein Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist natürlich etwas, was das einfach unterstützt.
Aber dann offensichtlich nicht, um die Füße hochzulegen, sondern um etwas Sinnstiftendes zu tun, ne?
Auf jeden Fall. Das ist der Antrieb, den ich ja habe, das ist ja das, was ich auch versucht habe, als Führungskraft zu erzeugen, ist ja eine intrinsische Motivation. Es kommt ja aus mir heraus. Ist ja ein Wissensdrang. Das ist der Wunsch, bestimmte Fragen zu lösen, Dinge zu entdecken, zusammenzufügen, was Neues zu schaffen. Das sind ja alles Dinge, die einem vom Innersten her antreiben. Und ja.
Cool. Stefan, so von der Erfahrung jetzt in dieser Beantragung von Fördermitteln, also du bist einer von so circa 20.000 Unternehmern, die bis jetzt in Deutschland dieses Instrument Forschungszulage nutzen. Aus Statistiken, Stifterverband beispielsweise, wissen wir, dass es bis zu 100.000 Unternehmer in Deutschland gibt, die dafür in Frage kommen. Also 20% nutzen es bis jetzt. Was würdest du den anderen 80% sagen, die da noch keine eigene Erfahrung haben? Macht das Sinn? Sollte man sich das anschauen? Worauf sollte man achten? Wie läuft das ab?
Also meine Erfahrung ist, und wir reden ja über das Thema und es ist jetzt hier kein Werbepodcast, aber meine Erfahrung ist natürlich, ich bin ja Experte im Bereich Verhaltensveränderung. Es ist gut, mit einem Experten zu arbeiten, der aus dem Bereich dieser Fördermittel kommt, weil ja tatsächlich, also ich habe mir das ja auch angeguckt und ich kenne auch einen Unternehmer, der versucht hat, die Fördermittel selber zu beantragen. Das ist fast unmöglich, wenn man das nicht kennt, obwohl die Regierung gerade hier jetzt gesagt hat, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das wäre ja quasi barrierefrei. Das kann eigentlich jeder. Und das ist natürlich Quatsch. Also das heißt, was ich raten würde, ist, einfach mal mit jemandem mal zu sprechen, der sich in diesem Bereich auskennt. Es ist nicht ganz einfach, da vielleicht jemanden zu finden, der das auch wirklich gut macht. Aber da im Grunde genommen einmal nach einem Experten zu suchen. Und es hat natürlich auch was mit einem bestimmten Bewusstsein zu tun. Mir war ja lange Zeit gar nicht bewusst, dass das wirklich was Innovatives ist. Ich war ja einfach nur mit den vorherigen Lösungen nicht zufrieden. Und eigentlich geht es ja darum, so eine Haltung zu entwickeln. Was mache ich denn da eigentlich? Also wie gelingt es mir, zu meinem eigenen Tun eine beobachtende Haltung mal einzunehmen und sich mal so eine Frage zu stellen, wem nützt das? Gibt es sowas Ähnliches schon? Welche Engpässe löse ich? Und ich glaube, wenn ich euch jetzt da richtig verstanden habe, fängt Innovation viel früher an, als viele denken. Und gerade wenn du in etwas Spezialist bist, was passiert? Na, du hältst es für selbstverständlich. Ist ja nichts Dolles, so. Ja, und für andere, die sagen schon, wow, das, so. Und ich glaube, und das ist jetzt, das kommt aus der Psychologie, immer wenn man sich einer Veränderung nicht bewusst ist oder eines Veränderungswunsches, dann hilft nur Information. Und genauso bin ich drauf gestoßen. Ich habe die Informationen in einem sozialen Netzwerk entdeckt, bin dadurch auf euch gestoßen und dachte, also wie ich andere Sachen gerne mal ausprobiere, ach, dann probiere ich mal. Warum eigentlich nicht? Hörte sich ganz schlüssig an. Ja. Das heißt, einfach Augen auf, ja, und sich seiner eigenen Wirkung bewusst sein. Aber das ist ja, wie wir jetzt ja wissen, nur ein Appell. Ich glaube, dass der Anschluss von außen kommen muss.
Ja.
Weil wenn er von innen kommen würde, dann hätten wir ja gar nicht so eine hohe Zahl an Menschen, denen das nicht bewusst ist. Und da hilft nur Information. Und die Informationskampagnen, die Bundesregierung dazu fährt, die sind ja, also die haben mich nicht erreicht.
Ja, das ist noch überschaubar. Also ja,
dafür machen wir auch den Podcast hier.
Genau. Nein, aber also wer das jetzt hört und überlegt, mache ich vielleicht auch was Innovatives, sich da einfach mal Hilfe holen. Und was mir gut gefallen hat, ist, wenn es da so einen erfolgsorientierten Ansatz gibt, also dann zu sagen, jetzt nicht, da zahle ich jetzt mal 20.000 Euro im Vorwege für irgendeine großartige Untersuchung, die zufälligerweise das Ergebnis hat, das ist ja super innovativ, also sondern dass man einfach sagt, komm, wir gehen jetzt gemeinsam ins Risiko, es findet eine faire Beurteilung statt. Ist das was interessant sein könnte. Und da wart ihr jetzt ja, also wir haben ja das zusammen ja gemacht, sehr, sehr offen, weil ich weiß noch, am Anfang, Christoph, hast du gesagt, naja, maximal Erfolgschance 50-50, dass es durchkommt. Aber so, dann dachte ich auch, ach, was, der Versuch ist ja eigentlich überschaubar.
Mhm. Und das muss man auch, also ich, deshalb freut mich das besonders, dass du im Podcast bist, weil ich glaube, dass, und das ist ja auch unsere eigene Einschätzung, das ist nicht der typische Fall von Innovation, der Österreicher in mir möchte sagen, die Gmade Wiesen ist. Ja, also das ist nicht ausgemacht, dass das anerkannt wird. Das deutsche Innovationsverständnis in dieser Förderwelt ist schon sehr technisch geprägt. Und dann hier Wissenschaftsdisziplinen, wie du sie genannt hast, ja, bis hin zur Psychotherapie, Sportwissenschaften und Co., auch anzuerkennen und zuzulassen in einem ingenieurshaften Innovationsverständnis, ist keine ausgemachte Sache. Aber das Beispiel zeigt, dass wenn es gut gemacht ist, sauber argumentiert ist und wenn die Basis halt stimmt, ne? Also ich meine, ihr habt da schon was Geiles hingestellt, das muss man auch sagen, das ist eine hohe Qualität in der Auseinandersetzung mit dieser Materie und eine tolle Innovationshöhe, die ihr geschaffen habt. Wenn die Basis da ist, dann sind auch solche Themen wunderbar förderfähig und da kräftig an dem Bäumchen zu rütteln, dass die richtigen Kirschen runterfallen und die Leute erkennen, ja, ich greife dann mal auf, lasst es uns nicht als Appell formulieren im Sinne von fragt doch nach Fördermitteln oder guckt euch das an, sondern ich drehe das mal um. Ihr könnt uns dabei unterstützen, dass deutlich mehr Unternehmen in Deutschland Fördermittel für Innovation nutzen, nicht als Selbstzweck, sondern weil wir es auch als Gesellschaft brauchen. Weil das zu mehr Innovation führt. Du hast es wunderbar gesagt. Wir stecken das jetzt in weitere Entwicklung. Wir haben damit Freiheit gewonnen, uns weiterzuentwickeln in der Richtung, in der wir den größten Nutzen stiften können. Davon brauchen wir in diesem Land echt mehr. Deshalb machen wir diesen Podcast. Und dabei kann jeder, der als Unternehmer tätig ist und das noch nicht für sich geprüft hat, unterstützen.
Vielleicht das ist doch nur ein schönes, noch nicht ganz abschließendes Wort, aber ein schöner Punkt, wo man sagen kann, da können wir zu unseren 5 schnellen Fragen überleiten, die wir immer jeden so stellen in unserem Podcast zum Abschluss, um unsere Gäste nochmal auf ein bisschen anderen Ebene kennenzulernen. Daher, ich starte vielleicht direkt mal mit der ersten Frage rein. Du hast ja vorhin schon grob erzählt, wie sich alles bei dir so entwickelt hat, Stefan. Was war der prägendste Moment bisher in deiner Karriere?
Also, das war, glaube ich, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, tatsächlich. Also ich glaube, dass das also so das erste Mal zum Notar zu gehen, das erste Mal sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und dann mit geliehenem Geld 20.000 oder 25.000 Mark da mal zu Hause zu sitzen mit nichts anderem als so einem Adressbuch, dem Hoppenstedt Verlag, gab es noch kein Internet ehrlicherweise, ja, und dann einfach Firmen anzurufen. So, also das war wirklich diese erste Selbstständigkeit, das war total prägend. Das prägt mich bis heute so. Also wie gehe ich an das Thema Selbstständigkeit ran?
Und das ist früh gemacht. Also das ist ja auch, das ist schon erfordert Mut. Ja,
ja, mit 27, ja. Ja, also ja.
Krass, ja. Wenn du, als zweite Frage, wenn du eine Superkraft dir aussuchen könntest, welche würdest du wählen?
Ich glaube, also ich bin ja im Herzen, ehrlich gesagt, ein bisschen Lehrer. Ich erkläre anderen gerne, wie es funktioniert. Und wenn ich eine Superkraft hätte, wäre andere zu verhelfen, selber zu einer Einsicht zu kommen. Also ich merke das so oft, dass ich denke, Mensch, das ist doch jetzt wirklich nicht schwer. Und ich weiß, wenn ich jetzt sage, was der andere oder die andere tun sollte, dann hilft das halt nichts. Ja, wie hilft der anderen Menschen selber mal zu so einer Erkenntnis zu kommen, so Blockaden aufzulösen, innere Widerstände, das wäre wirklich großartig.
Wow. Oh, ich wünsche sie dir, also
das wäre krass.
Das wäre der Hammer, ja.
Ja. Aber gewissermaßen lernt man das doch so ein bisschen, wenn man bei dir Kunde ist, oder?
Ja. Also es ist aber ein wahnsinnig weiter Weg, ja. Und du erreichst natürlich nicht alle Menschen. Man erreicht leider nicht, also wir liefern die Instrumente, aber alle Menschen erreicht man nicht natürlich so. Ja. Gerade die schwierigen Fälle.
Cool. Wir haben vorhin schon gehört, du hast unzählige Bücher gelesen. Was war das, was dich jetzt zuletzt, vielleicht so in den letzten 1-2 Jahren, am meisten beeindruckt hat und wieso?
Also ich habe, ich würde sagen, ein bisschen durch Zufall eine Bewegung entdeckt, die heißt Pro-Social. Wie bringe ich Menschen zu prosozialem Verhalten? Wo vieles von dem, was ich durch Zufall entdeckt hatte aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, aus der Evolutionsforschung und so weiter, Teamentwicklung zusammengebracht wurde in einem Ansatz. Und das Buch heißt auch Pro-Social von Paul Atkins. Ich habe dann mit meiner Kollegin dort auch eine Weiterbildung gemacht. Wir sind jetzt Pro-Social Facilitators, also so ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Das finde ich, ist prägend, ist weltverändernd, glaube ich. Und leider ein bisschen in so einer Psycho-Ecke. Und das ist das große Thema übrigens der ganzen Methodik. Wenn du ein Buch über Therapie liest, dann fühlst du dich schon krank beim Durchlesen. Das liest du natürlich so als Führungskraft nicht. Man muss diesen ganzen Jargon einfach mal drüber weghören, ja. Aber es ist genauso, wie du Erziehungsratgeber nutzen kannst, um als Führungsbuch sie zu lesen. Wenn du einfach Familie gegen Betrieb austauscht, Eltern gegen Führungskraft und Kind gegen Mitarbeiter, dann hast du perfekte Führungsratgeber. Die Bücher von Jesper Juhl, alle großartige Führungshandbücher. Also ich würde sagen, so liest das keiner und so ist das bei ProSocial auch. Aber es sind bahnbrechende Arbeiten drin. Elinor Ostrom, Nobelpreisträgerin, die erste Frau für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Kooperation. Ein weltverändernder Ansatz aus der Psychotherapie. Und das wurde alles zusammengebracht zu dem Thema, wie bringe ich Menschen dazu, kooperativer zu werden? Im Kleinen, in Miniteams bis hin zu, wie sorge ich dafür, dass Gesellschaften das werden? Und es ist kein Roman, keine Erzählung, es ist eine Anleitung. Genau wie es geht. Schritt für Schritt.
Cool.
Wahnsinnig gut.
Stark. Ich habe mir das parallel mal direkt in meinen Amazon-Warenkorb gepackt.
Gibt es ein Audiobook dazu für dich, Tobi?
Leider nein.
Das gibt es auch nur auf Englisch und auf Niederländisch, warum auch immer. Aber
okay. Boah, dann habe ich vielleicht das Falsche. Warte. Nee, doch, das ist Englisch.
Ja, ja. Ja. Nein, aber ansonsten, ich glaube, das Buch, das mich am meisten geprägt hat vor ein paar Jahren, das war von Michael Bort, Die Kunst, sich selbst zu verstehen. Münchner Philosoph und ein Jesuit. Der war lange Zeit Dekan der Philosophischen Fakultät in München. Und der hat das Buch geschrieben, Die Kunst, sich selbst zu verstehen, wie man auf Basis seiner Werte das findet, was in einem im Leben zufrieden macht. Und zwar nicht aus der Sicht eines hochtrabenden Philosophen, sondern ganz einfach verständlich geschrieben. Das ist mit großem Abstand das Beste, was ich zum Thema Werte in meinem Leben gelesen habe. Michael Bort mit DT hin. Also das ist jetzt emeritiert. Und
also eins ist klar, die Buchliste für die Shownotes wird lang. Das ist aber auch.
Ich bestell dir mal direkt eins mit, Christopher, dass du dir das nächste Woche, wenn du wieder in Hamburg bist, direkt eins mitnehmen kannst.
Ich hätte da noch mehr. Ich habe hier liegen ja immer irgendwelche Bücher. Also ich lese immer 2, 3 parallel.
Das führt aber vielleicht auch direkt zur nächsten Frage, weil man könnte ja jetzt anfangen, solche Bücher zu lesen, aber so wie du erzählst, glaube ich, inspirierst du auch viele Menschen zu sagen, Mensch, das will ich auch. Ja, ich will vielleicht auch anderen helfen, als Coach, als Trainer, als Berater zu arbeiten. Was würdest du jemandem empfehlen? Wo fängt man an? Ist es ein Buch lesen oder was ist der tauglichste erste Schritt in dieses Thema hinein?
Also es ist wie bei Führungskräften, es geht immer um einen Perspektivwechsel. Wenn ich mit Trainern, anderen Coaches so spreche, dann erklären sie, was sie vermitteln wollen. Und natürlich machen sie das ja mit Menschen. Und der Perspektivwechsel heißt, was braucht der andere eigentlich? Und wie sehe ich, ob es funktioniert? Und diesen Perspektivwechsel, das ist eine Aufgabe, die wir in unserem Leben immer wieder vornehmen können. Und das ist auch etwas, was nur Menschen wir tun können. Und ich glaube, dass ja die Entwicklung, was ich angefangen habe über die letzten Jahre oder wo ich dabei bin, aus Fragen entstanden ist, die ich mir gestellt habe. Wie erzeuge ich eine Wirkung? Wie bringe ich Menschen dazu, sich zu verändern? Und dann gibt es tausende Ansätze. Es gibt die Big Five for Life, es gibt diesen Pro-Social-Ansatz, es gibt die Arbeit mit Werten und. Oder wie bei mir die psychotherapeutische Forschung. Aber das am Anfang sind es immer diese Fragen in Bezug auf die Menschen, für die ich arbeiten möchte. Was brauchen die? Was kann ich ihnen bieten? Natürlich ist dann auch eine Frage, aber was brauchen die, damit das ein Erfolg wird? Und das führt übrigens automatisch dazu, dass du mit diesen Menschen reden musst.
Ja.
Was braucht ihr eigentlich?
Bei uns nennt man das dann Kundeninterviews und Probleminterviews. Ja,
genau. Okay. Oder Mitarbeiter.
Tobi, letzte Frage.
Jawohl. Letzte Frage. Wir sind am Ende. Da wird's wieder ein bisschen entspannter. Wie entspannst du nach so einem anstrengenden Arbeitstag, wenn du aufhörst, über alle diese Dinge nachzudenken und zu sagen, okay, und jetzt? Also, endlich mal Ruhe.
Meine Freunde, ich lebe ja zwischen Lübeck und Bad Segeberg in einem kleinen Dörfchen Bronsdorf mit 100 Einwohnern, obwohl jetzt sind es 103, seitdem wir da sind. Also, und da, wir haben einen Hund, der muss viel bewegt werden, ein Appenzeller, also kein Käse, sondern ein Schweizer Sennenhund. Und ist großartig mit ihr bei uns wir leben im Süden der holsteinischen Schweiz, da mal rauszugehen. Und ich trainiere tatsächlich eine der Fähigkeiten, die wir vermitteln, immer dieses Thema Gegenwärtigkeit, also in dem Moment zu sein, einfach mal wahrzunehmen, was höre ich jetzt gerade, was sehe ich gerade, also in diesem Moment zu sein, was sonst passiert ist ja, wenn du spazieren gehst, du denkst schon, aber es ist morgen, was war denn heute und so weiter, sondern einfach nur in dem Moment zu sein. Und da sind Hunde übrigens mega Trainer, weil die sind immer im Moment.
Ja. Vielen, vielen Dank für ein, also wir könnten stundenlang noch über viele, viele Themen da abzweigen und vertiefen und weitersprechen. Ich hoffe, wir haben so den Kern rübergebracht. Eine sehr spannende Geschichte, eine Bereicherung, glaube ich, der Innovationsszene in Deutschland, wenn das mehr Unternehmen für sich nutzen, wie du das getan hast. Viel Erfolg auf dem weiteren Weg und vielen Dank, dass du heute dabei warst, Stefan.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank für diese Möglichkeit. Dankeschön.
Ja. Vielen Dank auch von mir und jetzt geht's noch weiter mit dem Förderprogramm der Folge. Viel Spaß.
Und damit sind wir auch schon beim Förderprogramm der Woche angelangt. Heute geht es um KMU Innovativ Medizintechnik, ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, kurz BMBF. Dieses Programm fördert zukunftsweisende Projekte in der Medizintechnik, die dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und den Medizintechnikstandort Deutschland zu stärken. Im Fokus steht dabei die Entwicklung innovativer Konzepte und Technologien wie Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Gefördert werden interdisziplinäre Forschungsvorhaben aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis in drei spannenden Themenfeldern: digitale Medizintechnik, intelligente Implantate und Prothesen sowie innovative Medizinprodukte. Antragsberechtigt sind Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Krankenhäuser, Verbände und Non-Profit-Organisationen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Programm stärkt die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis, fordert und fördert die Digitalisierung und innovative Technologien und trägt so zur Verbesserung der Patientenversorgung und Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen bei. Wenn ihr also Innovationsprojekte im Bereich der Medizintechnik voranbringen und wertvolle Beiträge zur Zukunft der Gesundheitsversorgung leisten wollt, dann ist dieses Programm genau das Richtige für euch. Es gibt jährlich zwei Stichtage für die Einreichung am 15. April und am 15. Oktober. Aber keine Sorge, wir helfen euch gerne dabei, die Möglichkeiten für euer Vorhaben zu besprechen und die Innovationspotenziale voll auszuschöpfen. Meldet euch einfach bei uns für einen kostenlosen Fördermittelcheck. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, dass du den Innovation Booster Podcast von Consider Funding angehört hast. Wir hoffen, dass du wertvolle Einblicke und praktische Tipps mitnehmen konntest. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und freue dich darauf, dass wir dir die nervige Arbeit an Fördermittelanträgen abnehmen für ein besseres Morgen. Bis zur nächsten Folge.